Wer ist die Hauptperson in der Weihnachtsgeschichte? Was glauben Sie? Ist es das Christuskind? Ist es Maria? Ist es Josef? Nebenrollen haben sicherlich die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland. Aber wer ist die Schlüsselperson? Mir ist aufgefallen, dass in der Weihnachtsgeschichte eine Person sozusagen die Fäden in der Hand hält, eine Person, die bei uns in der Verkündigung sonst gar keine so große Rolle spielt. Es ist nämlich der Engel. Gabriel wird er an manchen Stellen genannt oder auch der Engel des Herrn. Der Engel ist in der Weihnachtsgeschichte eine Schlüsselperson. Vielleicht ist er nicht die Hauptperson. Nein, das nicht. Ein Engel richtet eine Botschaft aus, ein Engel tritt auch wieder in den Hintergrund. Wichtig ist das, was er zu sagen hat. Und trotzdem ist diese Figur, der Engel Gabriel, derjenige, der die Schlüssel in der Hand hat, um dem Geschehen jeweils eine Deutung zu geben und zu ermöglichen, dass es überhaupt passiert. Aus diesem Grund möchte ich einmal in dieser Predigt der Person des Engels nachgehen. 5 Botschaften hat dieser Engel auszurichten in der Weihnachtsgeschichte. Die erste Botschaft des Engels geht an Maria. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Lukas 1, die Verse 31 bis 33. Was für eine Engelsbotschaft. Wenn man die gehört hat, da kann man doch nur schweigen, anbeten. Umso erstaunlicher finde ich es, dass unsere Geschichte erzählt, dass Maria zunächst einmal nachfragt. Maria fügt sich keineswegs widerspruchslos in das angekündigte göttliche Schicksal. Maria wehrt ungläubig fast ab. Als sie vom Engel hört, ausgerechnet sie werde schwanger und einen besonderen Sohn zur Welt bringen. Maria ist realistisch. Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß, entgegnet sie dem Boten Gottes, denn auch ihr war klar, dass alle menschliche Erfahrung lehrt, von nichts kommt nichts, ohne Zeugung bekommt eine Frau kein Kind. Maria glaubt keineswegs alles, nur weil ihr ein Engel begegnet. Sie will auch verstehen, sie will begreifen und deshalb hat sie zunächst Zweifel. In dieser Reaktion wird Maria als eine beschrieben, die im Grunde genommen eine von uns ist, uns geistesverwandt. Können wir die Botschaft so einfach annehmen, die Botschaft von der Geburt Jesu Christi, des Sohnes Gottes? Wenn es heißt, Gott wird Mensch, übersteigt das nicht auch unsere Vorstellungen? Mit der Wirklichkeit dieser Welt, wie wir es täglich erleben, hat das anscheinend nichts zu tun. Es gelten völlig andere Bedingungen. Da sind doch Zweifel berechtigt. Ja, der Glaube nimmt auch den Zweifel ernst. Denn sonst wäre uns nicht überliefert worden, dass ausgerechnet Maria ihre Vorbehalte hat gegenüber dem geheimen göttlichen Plan und sie äußert. Und die kritischen Einwände, die Maria vorbringt, sind ja berechtigt. Aber der Zweifel hat nicht das letzte Wort. Maria kommt darüber hinaus. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ein Stück weit ist die Antwort des Engels eine Antwort. Denn auch der Engel weiß, von nichts kommt nichts. Ohne Zeugung bekommt eine Frau kein Kind. Deshalb sagt er ja auch, dass es zu einer Zeugung kommen wird. Das wird mit den Worten beschrieben, er wird über dich kommen, er wird dich überschatten. Und niemals in dieser wunderhaften Weihnachtsgeschichte wird ja behauptet, dass Jesus ohne Zeugung entstanden ist. Die Frage ist ja bloß, wer ist dafür verantwortlich? Und da beginnt nun wieder das Ende des Begreifens. Denn es ist nicht von einem Menschen die Rede, nicht von einem Mann. Maria geht das Wagnis ein, sich mitnehmen zu lassen, über den Horizont der begrenzten Erfahrungen hinaus. Und die Begegnung mit dem göttlichen Wort rührt tiefere Schichten an als nur den Verstand, so dass Maria Vertrauen gewinnt und alle berechtigten Zweifel in diesem Augenblick zurücktreten. Beschreibt dieser Dialog zwischen Maria und dem Engel nicht den Weg, auf dem wir selber zum Glauben kommen? Auch uns kann die Begegnung mit Gottes Wort über Grenzen unseres Zweifels hinausführen. Skepsis allein versperrt den Zugang zu ungeahnten Möglichkeiten neuer Erfahrungen. Und unsere menschliche Vernunft ist nicht abgeschafft, aber sie wird verwandelt. Und vielleicht kommen wir zu der Einsicht, wie unvernünftig es im Grunde ist, nur dem zu trauen, was eindeutig bewiesen erscheint. Stattdessen werden wir offen dafür, dass es mehr im Leben gibt, als das, was unsere Augen sehen, als was unser Verstand ermisst. Und der Engel sagt am Schluss seines Gespräches, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Eine Engelsbotschaft an Maria. Und dann finden wir eine weitere Botschaft an ihren Verlobten, an Josef. Als Maria ihm von der Schwangerschaft berichtet, da will Josef sie ja verlassen. Und das ist noch eine gute Lösung in der Geschichte, denn Josef wird gerecht genannt und er befolgt das Gesetz des Mose. Und da hätte er eigentlich nur zwei andere Möglichkeiten gehabt. Er hätte Maria anzeigen können, vor Gericht stellen als vermeintliche Ehebrecherin und das Urteil dafür hieß, die Frau soll gesteinigt werden. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, Maria einen Scheidebrief auszustellen, sie zu entlassen, aber dann wäre sie geächtet gewesen, lebenslang, ihre Ehre für immer angetastet. Josef will keins von beidem, sondern er will Maria heimlich verlassen. Das hätte den Vorteil, dass das Urteil ihn treffen würde, er würde alle Schuld auf sich nehmen, Jesus aber wäre als uneheliches Kind einer verlassenen Braut geboren worden, in der aussichtslosen Rechtslage damals noch ein guter Ausweg. Aber der vermeintliche Ausweg war nicht Gottes Weg. Denn Josef war im Begriff, sich selbst aufzugeben. Da greift Gott ein und stellt Josef an seinen Platz mit einer Engelsbotschaft. Und das ist die Botschaft Nummer 2. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Matthäus 1, Vers 20 bis 21. Josef ist bereit, Gott zu folgen. Mit seinem Gehorsam trägt er seinen Teil zur Geschichte Gottes mit uns Menschen bei. Er wollte die Szene verlassen. Übrigens hören wir von Josef dann auch nicht mehr so viel. Nur noch, dass er mit Maria zusammen den 12-jährigen Jesus in Jerusalem suchte, der im Tempel verschwunden war. Und dann verschwindet auch Josef von der Bildfläche. Es könnte sein, dass Josef früh gestorben ist. Wir wissen es nicht. Seine Spuren verlieren sich im Dunkeln. Aber die Botschaft des Engels führte dazu, dass Josef keinen Ausweg suchte, sondern einen Weg nahm. Er ließ sich von Gott an seinen Platz stellen. Und er war bereit dazu. Er ließ sich das gefallen, auch wenn er nicht die Hauptrolle bekam. In einer großen Dimension war er hineingenommen. In einer großen Geschichte Gottes mit den Menschen hatte er seinen Platz. Auch mir hat Gott einen Platz gegeben. An diesem Platz bin ich wichtig. Und deshalb ist Josef ein Vorbild des Glaubens für uns bis heute. Nicht nur für die Männer, für alle. Jesus ist die Hauptperson. Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, ist von Gott in die Welt gekommen. Nicht wir Menschen haben ihn gemacht. Nicht wir haben ihn verdient. Aber wir können ihn empfangen als Geschenk, als Gabe Gottes. Und unseren Platz in der großen Geschichte Gottes finden. Und vielleicht konnte Josef dann auch dankbar und anbetend vor der Krippe stehen. Das alles hast du, Herr, für mich getan. Auch für mich bist du gekommen. Dann finden wir in der Weihnachtsgeschichte die dritte Botschaft des Engels. Nachdem Jesus geboren war, abermals wieder, und bemerkenswert ist, wem Gott diese Botschaft ausrichten lässt. Die Botschaft, dass der Retter gekommen ist, die Botschaft des vom Heiland, wird nicht dem berühmten Theologen jener Tage gesagt. Auch nicht dem Bürgermeister von Jerusalem oder dem römischen Gouverneur. Sie wird einfachen Hirten kundgetan, die in der Nacht ihre Herde hüteten. So lesen wir in der Weihnachtsgeschichte des Lukas, Kapitel 2. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Soweit die dritte Engelsbotschaft. Euch ist heute der Heiland geboren. Euch, die ihr auf den Feldern rings um Bethlehem eure Schafe hütet, euch, die ihr eurer Arbeit nachgeht, aber auch euch, die ihr eure Arbeit verloren habt, euch, die ihr nicht mehr wisst, wo euch der Kopf steht vor lauter Arbeit, euch, die ihr abgekämpft und müde seid, euch, die ihr keine Ruhe findet, aber auch euch, um die es viel zu ruhig inzwischen geworden ist. Auch euch, die ihr auf den Flüchtlingsbooten ums Überleben kämpft. Euch, die ihr in den zerbombten Häusern alle Hoffnung aufgegeben habt. Euch in den Flüchtlingsunterkünften, die ihr zwar euer Leben gerettet habt, aber immer noch keine Lebensperspektive für eure Kinder erkennen könnt. Mensch, denkt sich vielleicht jetzt der eine, muss der Pfarrer das Thema wieder ansprechen? Können wir nicht mal einfach ruhig und ungestört Weihnachten feiern? Gerade an den Weihnachtsfeiertagen wünscht man sich ja, dass die Welt für ein paar Tage in Ordnung ist. Bei vielen kommt die Familie zusammen, es gibt gutes Essen, Geschenke, friedliches Beisammensein mit lieben Menschen unterm Weihnachtsbaum. Wenigstens ein paar Tage, heile Welt. Aber die Hirten erinnern uns daran, Gott kommt nicht in die heile Welt. Er kommt in die raue Welt. Er kommt in die harte Arbeitswelt der Hirten. Er kommt zu uns in unsere Realität, mitten in unsere Welt, die manchmal zum Fürchten ist. Mitten in unserem Alltag, der voller Unruhe ist. Er ist nicht weit weg, sondern so nah. Er bleibt nicht in seiner wunderschönen, wunderbaren Herrlichkeit, sondern kommt herunter auf die Erde, wird Mensch wie wir, ist ganz nah bei den Hirten, bei den Armen, bei den hart Arbeitenden, bei denen, die Leid erfahren haben, bei denen, die flüchten mussten. Er ist da und ruft: Fürchtet euch nicht. Die vierte Botschaft wendet sich an ganz andere Menschen. In Matthäus Kapitel 2 lesen wir von den Sterndeutern aus dem Orient. Wir sagen auch Weise, und die Tradition hat daraus die heiligen Könige gemacht. Diese Sterndeuter sind gekommen, um das Kind Jesus anzubeten, und als sie endlich in Bethlehem eintreffen, da liegt Jesus nicht mehr in der Krippe, im Stall, sondern wohnt in einem Haus. Wir haben das heute etwas vereinfacht, wenn wir in der Krippe die Könige einfach dazustellen. Das ist dann alles so an einem Abend, in einer Stunde, am heiligen Abend anzusehen und abzuhandeln. Aber in der Bibel ist das etwas später. König Herodes trachtete nach dem Leben des Kindes und von den Weisen wollte er den Ort seiner Geburt erfahren. Weil die aber im Traum eine göttliche Warnung erhielten, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Ich denke, dass hier wieder der Engel im Spiel war, auch wenn das so in der Erzählung nicht gesagt wird, als die Weisen den Traum hatten. Der Engel, der warnt, der den Weg zeigt, der dafür sorgt, dass diese Geschichte weitergeht. Aber ich sehe den Engel auch woanders in dieser Geschichte mit den Weisen aus dem Morgenland. Ich sehe den Engel im Stern von Bethlehem und lese die Botschaft aus Matthäus 2, Vers 9. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Was war das für ein Stern? Viele haben sich darüber Gedanken gemacht, auch der orthodoxe Kirchenvater Chrysostomus, er lebte im 6. Jahrhundert, und sein Nachfolger, der orthodoxe Kirchenvater Theophylakt, die sagten, es war kein üblicher Himmelskörper. Heute ist es ja populär, dass man sagt, es war irgendwie ein Komet oder es waren die beiden Planeten, Jupiter und Saturn, die ganz nah beieinander standen. Aber diese orthodoxen Kirchenväter sagten, nein, das kann nicht sein. Es war kein Himmelskörper, wie wir ihn kennen, sondern es war ein göttliches Ereignis, es war eine göttliche Engelskraft. Eine Engelskraft, der Stern, also eine Lichterscheinung von Gott. Wie kamen die beiden Kirchenväter zu dieser Ansicht? Sie wussten, dass die Sterne am Himmel sich von Westen nach Osten bewegen. Wir wissen das auch, für uns wandert der Sternenhimmel von Westen nach Osten. Aber der Stern von Bethlehem hat sich nach dieser Geschichte von Osten nach Westen bewegt, nämlich von Jerusalem nach Bethlehem. Das kann gar nicht sein für den Sternenhimmel, den wir sehen, denn der bewegt sich in die andere Richtung. Außerdem war dieser Stern auch am Tage zu sehen und blieb mal stehen, wie Theophylakt sagt, wenn die Magier wanderten, dann wanderte auch der Stern und wenn sie ausruhten, dann stand auch er still. Und als die Magier dann nach Jerusalem hineingingen, da verschwand der Stern plötzlich, der sie führte. Denn wenn der Stern auch in Jerusalem geleuchtet hätte, dann hätten ihn auch Herodes gesehen und die Führer des Volkes. Und dann erschien der Stern wieder, ging vor ihnen her, bis sie in Bethlehem ankamen und er stand über der Behausung, wo sich der Säugling befand. Und da sagt der Kirchenvater, also wenn dieses Licht nicht heruntergekommen wäre, hätten die niemals das Haus gefunden. Und der Kirchenvater schreibt, für uns heute auch alle verständlich, denn wenn er, der Stern, in der Höhe stehen geblieben wäre, wie hätten sie ihn dann finden können? Dies kommt daher, dass jeder Stern gewöhnlich über vielen Orten steht, sodass, wenn du bisweilen den Mond über deinem Haus siehst, es auch mir zur selben Zeit so erscheint, als würde der Mond über meinem Haus stehen. Und allen scheint es genauso, nämlich so, als würde der Mond oder irgendein Stern nur über ihrem Haus stehen. Ähnlich hätte auch dieser Stern nicht deutlich auf Christus zeigen können, wenn er nicht herabgestiegen wäre. Und aus dieser auch für uns heute nachvollziehbaren Logik zieht der Kirchenvater die Schlussfolgerung, dass der Stern nicht ein gewöhnlicher Himmelskörper war, so wie er sich am Firmament befindet, sondern dass es sich um eine besondere Kraft Gottes handelte, eben um eine Engelserscheinung. Ich finde diese Erklärung gar nicht so schlecht, auch wenn ich nicht zu den Ufologen gehöre, aber wenn wir vorschnell die Dinge in der Bibel mit bekannten Ereignissen aus der Naturwissenschaft identifizieren, dann verpassen wir das Wunderhafte, das Wunderbare. Und die Geschichte will uns doch wohl erzählen, dass ein Wunder passiert und dazu leuchtet ein göttliches Licht, das Licht des Engels. Vielleicht kennen auch wir dieses göttliche Licht, das uns führt und leitet zu Christus hin, zum Heiland hin, das uns unseren Weg weist, damit das Leben bewahrt wird. Ein Licht, das weise macht, wenn wir ihm folgen. Und dann habe ich zum Schluss noch eine Engelsbotschaft. Eine fünfte Botschaft. Und die Frage ist, für wen ist diese Botschaft? Es gab eine Botschaft an Maria, eine Botschaft an Josef, eine Botschaft für die Hirten und eine Weisung an die Weisen aus dem Morgenland. Die fünfte Engelsbotschaft, die ist nun für dich und für mich, für uns. Es ist die Botschaft, die uns ganz persönlich angeht. Søren Kierkegaard war der große Philosoph und Begründer des Existenzialismus, der Existenzialphilosophie, und ein Heidegger, ein Sartre, aber auch ein Eugen Drewermann wären ohne Kierkegaard nicht geworden. Kierkegaard war aber auch ein ganz überzeugter Christ. Und er hat gesagt, heute ist euch ein Heiland geboren. Und doch war es Nacht, da er geboren wurde. Das ist ein ewiges Bild. Nacht muss es sein und Tag wird es mitten in der Nacht, wenn der Heiland geboren wird. Heute, das ist die Angabe einer ewigen Zeit, wie wenn Gott sagt, heute, und ebenso wie die Bücher, welche erscheinen mit der Inschrift in diesem Jahr, das wiederholt sich. Von Geschlecht zu Geschlecht, für jeden Einzelnen unter diesen Millionen. Und jedes Mal, wenn einer in Wahrheit Christ wird, heißt es, heute ist dir ein Heiland geboren. Ich glaube, der Philosoph hat recht. Es gibt eine Engelsbotschaft für dich und für mich. Heute ist dir ein Heiland geboren. Denn diese Geschichte ist nicht bloß eine Geschichte der Erinnerung, der Tradition, alle Jahre wieder. Diese Geschichte spielt heute. Heute ist dir ein Heiland geboren. Wir haben von dem Engel gehört. Er bringt gute Nachrichten. Engel kommen unerwartet, gerade dann, wenn sie gebraucht werden. Wir kennen die Schutzengel. Engel, die trösten und helfen, auch wir Menschen können füreinander Engel sein. Haben wir die Engelsbotschaft selbst schon gehört? Dann bringen wir sie doch jemand anderem, der es nicht erwartet. Die Botschaft, heute ist dir ein Heiland geboren. Und überlegen Sie mal einen Moment, wer das sein kann, wer heute nicht unter uns ist. Wenn wir in den nächsten Tagen sehen und treffen, vielleicht haben wir eine Botschaft, zu helfen, zu trösten und zu erfreuen. Fürchte dich nicht, heute ist dir ein Heiland geboren. Halleluja.